Hallo, herzlich willkommen bei Wahre Gesundheit. Ich begrüße euch zum zweiten Teil mit Andreas Beutel. Und wir reden weiterhin über die spannenden Themen der heiligen Geometrie, des Menschen und dessen Gesundheit. Und welche Erkenntnisse wir daraus gewonnen haben, seid gespannt. Ich wünsche euch jetzt viel Erfolg beim Vermehren der Erkenntnisse. Hallo Andreas, herzlich willkommen bei Wahre Gesundheit zum zweiten Teil.
Hallo Alexander.
Wir machen jetzt ja eine Fortführung von der heiligen Geometrie des Menschen, was da alles so vorkommt. Und ich freue mich darauf, dass du einfach mal hier die Show übernimmst und uns da so ein bisschen mitführst, was es da alles zu entdecken gibt.
Genau. Und wir haben ja schon in der ersten Runde sind wir ja weit gefahren. Also wir haben eigentlich nur ganz wenig Geometrie gemacht und dann haben wir über das Herz gesprochen, über Ernährung und Wasser und Strukturen und Felder und sowas. Aber ich glaube, so nach und nach wird das Bild vollständiger, dass der Mensch da viel, viel mehr ist. Und es gibt noch ein paar Sachen, die man zeigen kann aus der Geometrie. Das eine, was ich gesagt hatte, war, dass wir mit einer Kugel anfangen, also in der Geometrie zeichnen wir einen Kreis. Und wenn ein Leben entsteht, ist das eine Eizelle, die allererste Zelle, aus der wir entstehen. Und die teilt sich dann entstehen zwei Zellen, dann entstehen vier Zellen, dann acht Zellen. Das ist ja für sich auch schon eine mathematische Reihe. 1, 2, 4, 8, 16, 32 und so weiter, die sich immer wieder verdoppelt. Und der eine oder andere kennt die hermetischen Gesetze nach Hermes Trismegistos. Da gibt es eines, das heißt wie innen, so außen. Oder wie außen, so innen. Nochmal, und wie im Großen, so im Kleinen, wie im Kleinen, so im Großen. Und nochmal zur Erinnerung, ich hatte beim letzten Mal dieses Modell hier gezeigt von dem Fünfeck. Ein Stück zurückgehen. Ja, wo wir also ein großes Fünfeck haben, da drin ist ein Fünfstern, in dem Fünfstern haben wir wieder ein Fünfeck, da drin haben wir wieder ein Fünfstern, dann wieder ein Fünfeck und so weiter. Wo wir sehen, dass geometrische Muster immer geschachtelt sind. Oder eben wie innen so außen, wie im Großen so im Kleinen. Das Kleine ist im Großen wieder drin. Und im Körper haben wir die Zellteilung, eine Zelle, zwei Zellen, vier Zellen, acht Zellen. Und im Außen haben wir aber unseren Stammbaum. Ich, eine Zelle, zwei Eltern, vier Großeltern, acht Urgroßeltern, 16 Ururgroßeltern und so weiter. Da gilt also auch diese gleiche Regel, wie innen so außen zum Beispiel. Das hätten wir als aus der Geometrie, was wir lernen können. Und dann gibt's noch so ein paar Grundprinzipien, die man anschauen kann. Und zwar in der Geometrie haben wir den Kreis genommen, an die Oberfläche gegangen, noch einen Kreis gezeichnet. Jetzt kann man, das ist so die erste Spielerei, die Kinder machen, wenn du ihnen einen Zirkel in die Hand drückst. Kreis zeichnen, auf die Oberfläche gehen und drumherum wandern. Also Kreis zeichnen, am neuen Schnittpunkt einstechen, Kreis zeichnen. Und interessanterweise geht das ja genau auf. Also der diese Geometrie des Raumes entworfen hat, der hat ziemlich gut gearbeitet, weil nach fünf Kreisen, die sich alle genau in einem Punkt treffen, der innere Kreis und der erste Kreis und dann der fünfte Kreis hier, die treffen sich in einem Punkt. Und wenn wir noch den letzten Kreis einzeichnen, sind es genau sechs Kreise. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, jeder Kreis ist eigentlich eine Kugel. Ja, und das ist eine Kugel, die ist an die Oberfläche gegangen und hat sich einmal um die Mitte bewegt. Dann entsteht eine Form. In der Geometrie würden wir das zeichnen mit den sechs Kreisen, dann verdoppeln wir die sechs Kreise und verdoppeln das nochmal, sodass wir 12, 24, 48 haben. Und dann sieht man, dass diese Struktur räumlich wird. Und zwar entsteht etwas, was der Mathematiker den Torus nennt. Mhm. Der Torus, es sieht so aus, wo ist er hier, ist also wie ein Bild eines Magnetfeldes. Das ist meine Kugel, die ist an die Oberfläche gegangen und jetzt einmal ringsherum gewandert. In der Mitte kommen die Fäden sozusagen zusammen oder die ganzen Feldlinien zusammen zu einem Nullpunkt und gehen dann wieder auseinander. Und das ist eine der grundlegendsten Strukturen im ganzen
Universum. Kannst du den Nullpunkt bitte nochmal genau zeigen, wo der liegt?
Hier in diesem Bereich.
Alles klar, okay.
Ja, also bei dem Torus ist es so, dass diese Kreise sich hier überlappen und dadurch so ein Feld erschaffen. Ich kann den aber auch so bauen, dass die Linien so zusammenkommen, dass die sich nur noch berühren. Okay. Dass es keinerlei Abstand
mehr
gibt. Ja, das wäre dann, man könnte sagen, so ein Verdichtungspunkt, wo alle Strukturen aufgelöst werden und dann wieder sich neu formen können, zum Beispiel. Es ist die Form eines jeden Magnetfeldes. Wenn das hier ein Magnet wäre, ja, dann würden die Feldlinien hier rausgehen und unten wieder reinkommen. Es ist aber auch, wie oben so unten, die Form des Magnetfeldes der Erde. Das ist die Erde und dann ein torusförmiges Feld, wie das in den Van-Allen-Gürteln gemessen worden ist zum Beispiel. Oder die Sonne hat so ein Torusfeld, die Galaxie hat so ein Torusfeld und so weiter. Und wenn wir jetzt eine Kugel anschauen, also das ist meine erste Zelle, ja? Und wir schauen uns da an, was in der Zellteilung passiert. Bei dem Torus, ich hatte jetzt gesagt, beim Magnetfeld, vielleicht noch zwei andere Beispiele, sieht es mal als einen Apfel. Dann hast du hier den Stiel und hier die Blüte. Mhm. Und die Form des Apfels ist so torusförmig. Du kannst den Apfel auch so aufschneiden, dann siehst du das. Kannst auch einen Schmetterling zum Beispiel betrachten. Da hast du hier in der Mitte den Körper und die Flügel. Und die Flügel gehen hier so zur Hälfte rein. Und wenn der mit seinen Flügeln schlägt, schlägt er eigentlich immer nur in dem Torus. Wir haben in der letzten Sendung aufgehört mit dem Feld, wo wir gesagt haben, wenn du die Hände so zusammennimmst, dann spürst du das Feld. Wenn du einen Schmetterling siehst, der geht hier rein, aber ungefähr so am Scheitelpunkt hört der Flügel auf, dann geht das wieder nach unten und wieder zurück. Aber du kannst von der Geometrie her sehen, der muss wahrscheinlich doppelt so groß sein wie der physische Körper, den wir sehen. Das Torusfeld wird nochmal größer sein von dem Schmetterling. Oder nimm einen Baum, der nimmt die Nährstoffe aus dem Boden auf, führt die im Stamm nach oben. Das werden Blätter, Blüten, Früchte, die dann wieder nach unten fallen. Und so kreisen die Nährstoffe in diesem Baum in einer Torusform. Wenn wir jetzt das Beispiel Apfel nehmen, ja, Stiel, Blüte, Mittelachse, und wir schneiden den Apfel mal waagerecht auf, dann kannst du draufschauen und siehst, dass die Samen in dem Apfel einen Fünfstern bilden. Das heißt, wir haben in der Mitte von dem Torus eine geometrische Figur. Ich habe dann angefangen, wir haben uns beim letzten Mal unterhalten über das Essen. Bei mir wird alles Essen erstmal unter das Mikroskop gelegt, ehe es gegessen wird. Oder fast alles. Aber Kaki waagerecht aufschneiden, Melone waagerecht aufschneiden, Tomate waagerecht aufschneiden, Gurke, was auch immer. Immer angucken, wie die Strukturen da drin sind. Dann hast du Dreiecke, Vierecke, Fünfecke, Sechsecke. Aber es ist immer geometrisch in der Mitte. Und jetzt zurück zu der Zelle. In der Zelle haben wir die Zellbestandteile, Mitochondrien, Zellkern und was es da alles gibt. Und der Zellkern muss sich ja verdoppeln, der Chromosomensatz. Die Hülle für den Zellkern löst sich auf und es gibt in der Zelle zwei Polkörperchen, die bei allen Tieren immer aus 9 Röhrchen bestehen. Also die Zahl 9 ist da irgendwie ganz, ganz fundamental. Und diese Polkörperchen bilden die beiden Pole, wie Stiel und Blüte beim Apfel, fassen die Chromosomen an und für einen Moment bilden die eine Sternform, die Chromosomen. Beim Apfel sind es die Samen, ja, und bei der Zelle sind das die Chromosomen. Dann ziehen sich die Fasern von den Polkörperchen zurück, ziehen die Chromosomen auseinander und wir haben oben einen vollständigen Chromosomensatz und unten einen vollständigen, dann halbiert sich das. Wir kommen in dem Zweizellenstadium an, die zwei Kreise, die sich überlappen. Und gehen aber im Prinzip durch diese geometrische, sagen wir, Schöpfungsgeschichte hindurch, die in der Informationsebene schon vorgeschrieben ist. Also nicht vorgeschrieben im Gesetz, sondern vorausgeschrieben. worden ist. Ja? Da haben wir zwei Zellen. Wenn die zwei Zellen sich teilen, entstehen vier Zellen. In der Geometrie, Zelle, also Kreis, noch ein Kreis, und dann nehmen wir den nächsten Schnittpunkt am Rand, so dass wir drei Kreise haben. Wenn wir die drei Kreise miteinander verbinden, entsteht ein gleichseitiges Dreieck mit einem Dreieck in der Mitte. Und das ist der Bauplan für einen geometrischen Körper. Und dieser geometrische Körper heißt Tetraeder. Der Tetraeder besteht aus vier Flächen. Tetra heißt vier und Eder Fläche oder Seite. Er hat zu dem Namen Tetrapack zum Beispiel geführt, weil früher die Saftkartons so dreieckig, pyramidenförmig waren, wie Tetraeder eben. Und das ist der zweite Schritt in der Geometrie. In deiner persönlichen Schöpfungsgeschichte eine Kugel, zwei Kugeln, vier Kugeln, aber vier Kugeln, ich muss kurz abtauchen, vier Kugeln bilden genau diese Form des Tetraeders. Mhm. Du gehst für einen Moment durch dieses Vierzellenstadium, was so aussieht, wenn man die Eckpunkte verbinden würde, wie ein Tetraeder. Und wenn wir das Vierzellenstadium haben, teilen wir uns wieder. Wir kommen raus beim Achtzellenstadium. Acht Zellen, haben wir sie, sehen so aus. Die Form eines Würfels. Und schon in diesem Würfel ist ganz viel von der Geometrie des Menschen drinne. Wir haben ja schon den Leonardo so ein bisschen angesprochen. Deine Armspannweite entspricht der Körpergröße. Leonardo hat da so ein Quadrat gemalt. Ja, kannst du nachmessen mit einer kleinen Abweichung. Armspannweite ist gleich Körpergröße. Entspricht der Frontansicht von diesem Würfel. Wie oben, so unten. Wir haben im letzten Mal gelernt, geometrische Muster sind immer geschachtelt. Diese ersten acht Zellen sind immer noch vorhanden in deinem Körper als Keim deines ganzen Körpers. Und die schachteln sich dann. Da gibt es einen Oktaeder da drum, dann einen Würfel, Oktaeder, Würfel, bis zu einem großen Würfel, der so groß ist wie dein Körper und Teil deines Feldes, in das du sozusagen hineinwächst. Also die der Bauplan ist abgelegt in den Zellen, die erschaffen das Feld und der physische Körper, der wird so fast reingesogen in das Feld, dass er da hineinwächst. Aber die Grundstruktur ist schon in den ersten acht Zellen enthalten. Und dieses Achtzellenstadium ist das letzte Stadium, wo die Zellen noch nicht spezialisiert sind. Mhm. Später gibt es Knochenzellen, Nervenzellen, Fettzellen und so, diese ganzen Sachen. Aber hier haben wir es noch mit Stammzellen zu tun, die alle Möglichkeiten haben. Erst danach im 16-Zellen-Stadium 32 und so weiter beginnt sich das zu strukturieren. Das ist das letzte Stadium, wo die noch alle gleich sind. Und bei dem Leonardo Quadrat zeichnest du die Diagonalen ein, kommst du in der Mitte des Körpers raus. Und die Mitte des Körpers ist da, wo die Beine in den Körper übergehen, wo die Genitalien sitzen, im Damm. Da ist der Mittelpunkt. Und dort sitzen die ersten acht Zellen als Kernpunkt deines Organismuses und strahlen sozusagen aus in den physischen Leib und in dein Wesen. Es gibt in der Medizin die Keimbahntheorie, wo man sagt, es gibt Moleküle, die immer von einem Lebewesen zum nächsten weitergegeben werden, dieser Lebenskeim, und der sitzt dort unten in den Genitalien. Ja, das hier oben, das ist nur der denkende Teil, aber das Leben pflanzt sich da einfach über die Keimbahn fort und sitzt da in den ersten acht Zellen. Alles, was danach kommt, ist nur Projektion nach außen von den ersten acht Zellen. Und vielleicht noch was ganz Grundsätzliches, weil wir uns ja auch so den esoterischen Abgründen zugewandt haben. Eine Fehlannahme der heutigen Zeit ist zu sagen, es gibt keine Grenzen. Das ist ganz, ganz verheerend, das anzunehmen. Die erste Eizelle ist 200 Mal so groß wie eine Körperzelle. Und die ist in einer Hülle drin. Diese Hülle heißt Zona Pellucida. Das ist eine Schutzhülle, die aus zwei Wänden besteht. Und die Zellteilung, wenn wir sagen eine Zelle, zwei Zellen und so weiter, das teilt sich erstmal nach innen. Wenn du diese Hülle kaputt machen würdest, würde das schon nicht funktionieren. Oder wenn du eine Zelle nimmst und du nimmst ihr die Zellmembran, würde die Zelle kaputt gehen. Würdest du einen Menschen nehmen und du nimmst die Haut weg, würde er auch kaputt gehen. Oder es gibt den Bauchraum und es gibt den Brustraum und die Säfte, die im Bauchraum sind, dürfen nicht dahin, wo der Brustraum ist. Ja, wenn wir mal Schluck aufhaben, das gehört nicht in den Mund, das gehört da unten hin. Das ist noch einfach, wenn jetzt, was weiß ich, Organe platzen oder Adern platzen oder so. Ganz fürchterlich. Also Grenzen sind ganz wichtig. Wir dürfen vielleicht Grenzen nicht verwechseln mit Mauern. Also von der Definition hat eine Mauer nicht durchlässig. Aber eine Grenze ist durchlässig. Nur der entscheidet, was durch die Grenze hindurchkommt, definiert die Identität desjenigen, im Besitz der Identitätssteuerung. Weil ich kann entscheiden, was in mein System reinkommt, über meine Grenze, und ich kann entscheiden, was aus mir herauskommt. Und das ist ganz fundamental, weil darüber kann ich eben entscheiden, wer ich bin. Oder wenn jemand sagt, es gibt keine Grenzen, dann möchte er mir eigentlich meine Identität letzten Endes absprechen oder kaputt machen. Und dieses Lebewesen kann nur wachsen, wenn es eine Schutzhülle gibt. Wenn es überhaupt erstmal ein Raum ist, in dem es sich entfalten kann. Das Embryo entwickelt sich nach innen. Man könnte sagen, bei unserem Beispiel hier, ich nehme das Fünfeck und zeichne einen Fünfstern ein. Und dann sehe ich, da drin ist wieder ein Fünfeck. Dann sehe ich, da ist wieder ein Fünfstern. Ich gehe in das Muster hinein und lerne, wie das Muster funktioniert. Und irgendwann, jetzt habe ich es begriffen. Dann gucke ich nochmal zurück, meine Ursprungsfünfeck, und sehe dann, wenn ich die Kanten hier verlängere, komme ich ja zu dem Punkt hier außen. Wenn ich die verlängere, komme ich zu dem Punkt. Also kann ich aus dem Fünfeck auch nach außen gehend einen Fünfstern entwickeln. Verbinde ich die Eckpunkte, kommt ein Fünfeck. Und jetzt weiß ich, wenn ich das verlängere, kommt ein großer Fünfstern raus. Und dann bin ich also in das Muster hineingegangen, habe es kennengelernt. Und dann gehe ich nach außen, um das zu zeigen, was ich bin. Ja, und die Zona Pellucida ist die Hülle, dann teilt das Embryo sich nach innen, aber es kann nicht beliebig nach innen teilen, sondern irgendwann kommt der Impuls, wo die Natur oder die Geometrie sagt, so, jetzt ist aber mal genug, jetzt sprengst du den Rahmen und dann erst beginnt es nach außen zu wachsen, das Embryo nistet sich ein in der Gebärmutter und beginnt da sich die Stoffe zu holen und beginnt dann zu wachsen und wird größer. Ja, es geht erstmal nach innen und dann nach außen. Und dieser Würfel hier ist der Wendepunkt. In der nächsten Stufe mit 16 Zellen gibt es keinen geometrischen Körper mehr, der in sich schlüssig ist, sondern ich kann hier nur anbauen. Also das 16-Zellen-Stadium sieht ein bisschen größer aus. Da haben wir so einen Würfel mit noch einem Würfel. Aber es ist nicht mehr in sich geschlossen, sondern hier wird das Embryo gezwungen, okay, jetzt musst du dich rumdrehen und nach außen zu wachsen. Und das ist also der Punkt, wo es beginnt, dann weiter rauszugehen. Und dann kommen verschiedene Strukturen. Ich hatte gesagt, bei dem Apfel haben wir den Blüte und Stiel und in der waagerechten die Samen. Bei der Zelle haben wir die Polkörperchen, in der waagerechten dann die Chromosomen. Jetzt gehen wir so durch so einen chaotischen Zustand, Maulbergheim, und dann ist es eingenistet und dann haben wir die Plazenta, wir haben die Nabelschnur und dann unten dran das Embryo, was sich da bildet. Und da haben wir wieder, die Plazenta ist wie der obere Teil hier von dem Torus. Ja, das ist hier diese Scheibe. Die Nabelschnur ist so ein Wirbel, der hier in der Mitte runtergeht. Und in der waagerechten Ebene bildet sich dann die Keimscheibe aus. Diese eine Platte sozusagen, wo dann wieder im rechten Winkel dazu eine Zentralachse entsteht, Nervensystem, Blutgefäße und so weiter. Aber wie beim Apfel, Stiel und Blüte, im waagerechten die Samen. Ja, bei uns ist dann Plazenta, Nabelschnur und im waagerechten das Embryo. Das entwickelt sich, formt sich, teilt sich und so weiter. Dann kommen wir auf die Welt. Und die Form, die Bewegungsform der Nährstoffe sieht so aus. Wir nehmen das aus der Gebärmutter und dann geht das in den Trichter rein, in die Nabelschnur, geht in das Embryo, und das Embryo kann man wie so eine Niere zeichnen oder wie ein Pilz. Dann hast du auf der einen Seite den Kopf, auf der anderen Seite die Beine, und die Nabelschnur ist genau in der Mitte des Babys. Wenn das Baby geboren wird, ist der Nabel der Mitte des Wesens. Aus der Bewegung hatten wir gesagt, gehen wir nach oben, entsteht diese Kreisbewegung, entsteht der Torus. Und man kann den Torus ja verstehen auch als eine Kugel ursprünglich, wo der obere und der untere Pol sich durchgestülpt haben und berührt haben. Und das gibt es also im Magnetfeld und es gibt es auch in unserem Feld. Bei der Geburt passiert was Besonderes, weil die Lebensenergie kommt über den Nabel hinein. Wir werden geboren und dann findet ein 90-Grad-Winkel statt. Wir stellen uns, also wir lösen uns von der Nabelschnur und richten uns auf und beginnen durch unsere Prana-Röhre so hier zu atmen. Die Lebensenergie fließt durch die senkrechte Achse. Und diese waagerechte Achse wird abgeschaltet. Wir machen so wie, wir blenden uns rein in diese Dimension, könnte man sagen, ne? Aus der senkrechten Achse oder aus der waagerechten in die senkrechte und gehen in die Welt hinein. Jetzt könnte man fragen, wo ist der Torus im Menschen? Und da ist es noch, fordert ein klein bisschen Denken, aber es ist ganz, ganz offensichtlich. Der Torus hat eine Besonderheit. Von allen geometrischen Körpern ist es der einzige, soweit ich weiß, der sich um seine Achse drehen lässt. Ja, ich kann ihn um diese Achse drehen. Aber ich kann den Torus auch in sich drehen. Also jetzt sind die Daumen innen und die Finger außen. Aber ich kann den Torus auch so drehen, dann sind die Finger innen und die Daumen außen. Ja, oder umgedreht. Eigentlich gibt es bei dem Torus kein Innen und Außen, sondern das ist eine Oberfläche. Jetzt sagen wir, die Haut ist außen, dann geht die bis zum Mund und durch den Mund nach unten, durch den Verdauungstrakt und geht unten wieder raus. Und genau genommen laufen wir als Torus durch die Welt. Ja. Wir haben hier den Mund und hier haben wir den After. Dazwischen ist Verdauungssystem.
Ja. Ich hatte Verdauungssystem ist Außenwelt. Das muss man auch nochmal betonen. Ne? Das ist vielen gar nicht bewusst.
Genau. Das ist ganz, ganz fundamental. Also ich war auf Kongressen eingeladen. Die haben sich über Mikrobiom im Mund unterhalten. Und dann waren andere, die haben über ein Mikrobiom am Po gesprochen. Und das ist ein System. Das gehört zusammen.
Ja, das ist ja ein langer Schlauch. Der geht vom Mund bis zum After durch und ist für den Körper Außenwelt. Er entscheidet dann auch wieder, was er in sich aufnimmt und was er vielleicht versucht eher zu blockieren.
Richtig.
Und das ist ja dann auch wieder, da kriegt ja, also dieser Spruch, der Tod liegt im Darm zum Beispiel, was ja lange Zeit eher von Alternativtherapeuten sehr propagiert wurde und auch unter die Lupe genommen wurde, das findet jetzt immer mehr Einklang in die Medizin. Aber wenn man das jetzt aus diesem Torus-Blickwinkel heraus sieht und man beispielsweise einen kaputten Darm hat, wo eben dann Leaky Gut, oder wo dann eben Zellwände oder die Mucosa, die Schleimhaut kaputt ist und dann Dinge von der Außenwelt ungewollt in die Innenwelt eindrängen können, dann entstehen Probleme und Themen. Mhm. Und das folgt dann wieder auch den Strukturen. Also das kann man ja dann auch wieder herleiten von diesen universellen Strukturen, über die wir schon die ganze Zeit sprechen.
Mhm. Genau. Ja. Und ich hatte vorhin bei der Einführung des Torus gesagt, über den Nullpunkt, dass das der Ort ist, wo sich alle materiellen Strukturen auflösen. Und genau das ist das, was ja auch im Magen passiert oder in der Verdauung. Die Materie wird zersetzt, in ihre Grundbestandteile auseinandergenommen. Wir betrachten das immer nur chemisch, aber es ist ein Feldphänomen oder ein Informationsphänomen, wo das in die kleinsten Bestandteile zersetzt wird und dann kann der Organismus sich daraus dann die Stoffe nehmen, die er braucht. Wo da eben auch nicht hundertprozentig klar ist, ob das jetzt nur ein chemischer Prozess ist, wie wir das rausnehmen, oder ob das ein Feldphänomen ist, dass wir bestimmte Stoffe herausnehmen. Vor 200, 100 Jahren hat man gedacht, der Organismus ist in der Lage, Atomkerne neu zusammenzusetzen. Ja, da gibt es die Transmutation der Elemente. Würden alle Physiker heute und alle Chemiker aufschreien. Aber nur mal, ich lasse den Gedanken einfach mal stehen. Das löst sich in die feinsten Bestandteile auf im Magen und kann dann eben der Körper sich alles Mögliche daraus holen, was er braucht. Und vielleicht eben doch andere Elemente produzieren oder. Wir haben es in der Mitte nicht zwingend nur mit dem rein chemischen Phänomen zu tun. Generell die Begegnung zwischen Innenwelt und Außenwelt ist ja höchst spannend. Also unsere Sinne, wo wir in Kontakt kommen mit der Außenwelt, wie wir die interpretieren, ist es ein chemisches Phänomen, dass ich riechen kann? Oder warum kann ich riechen? Warum kann ich schmecken? Ist das ein Feldphänomen? Wenn man so Dinge hört, ein Hai kann ein Tropfen Blut auf 2 Kilometer Entfernung riechen, dann frage ich mich, hier ist der Hai, da ist der Schwimmer, der sich verletzt, und jetzt schwimmt der Wassertropfen, der Bluttropfen schwimmt 2 Kilometer bis zu der Nase von dem Hai und dann sollte er das riechen können? Oder ist das vielleicht ein Feldphänomen, dass also das Feld des Wassers sich ändert, weil da Blut ist und der Hai dieses mit elektrischen Sensoren spürt? Oder wenn du Spürhunde hast, die dann nach Wochen noch die Spur von einem Vermissten oder von einem Täter da riechen können, wo ich dann auch denke, wow, also diese chemischen Moleküle sind doch ziemlich beständig. Oder ist es doch ein Feld? Also da sehen wir, dass der Mensch viel, viel mehr ist als das reine physische. Und Anatomie hat mir alles erklärt, ich habe das im Studium gelernt. Schluss aus, brauchen wir nicht diskutieren. Da ist ganz, ganz, ganz viel mehr noch da dran an dem Menschen und so weiter. Mhm.
Ja, dafür sprechen wir ja auch. Der Torus, haben wir zum Torus für heute alles erwähnt, was gesagt werden sollte? Sollen wir noch irgendetwas hinzufügen? Frage ich dich einfach jetzt erstmal so direkt.
Na, vielleicht also nochmal zur Verdeutlichung. Oder reden wir mal über die grundsätzliche Grundgeometrie des Körpers. Das ist den meisten Menschen nicht klar. Wir sind rund, ja, in der ersten Nährung, aber wir haben nochmal ein Abbild des Raumes in uns. Wir haben diese Symmetrieachse, die linke Seite und die rechte Seite. Und dann haben wir eine Vorderseite und eine Rückseite unseres Körpers. Und wir haben auch oben und unten. Wir haben also von vornherein schon diese Raumachsen im Körper drinne und richten uns ja letzten Endes auf. Das ist unser Urbestreben, könnte man sagen. Das Baby hat den Nabel in der Mitte. Dann richten wir uns auf und dann sind wir nach oben mit dem Kosmos verbunden und nach unten mit der Erde. Das ist ja auch was Besonderes. Die meisten Tiere haben eine Wirbelsäule, die so waagerecht, also parallel zur Erdoberfläche ist. Und der Mensch hat eine Wirbelsäule, die senkrecht ist. Und wir stehen in der Senkrechten, wir haben ein Feld, wo wir also hier diese Zentralachse haben und haben ein Torusfeld. Das geht hier oben raus und geht dann unten wieder rein in den Organismus. Wir sind also, Information sagt ja, etwas in Form bringen. Wir haben auf der Informationsebene den Torus und bringen das dann auf der physischen Ebene wieder, wie wir es jetzt gerade gesehen haben, im Darm zum Beispiel, in dem Aufbau, dass es eine Haut ist, ja, oder eine Oberfläche. Und es ist aber auch in unserem Magnetfeld. Wir haben auch so ein Feld um uns herum, mit dem man zum Beispiel arbeitet bei dieser Herzübung oder. Also der Torus ist ganz, ganz fundamental. Vielleicht noch eins, auch Hinweis auf die nächste Sendung. Das Herz ist das stärkste Organ, also der stärkste Muskel im Körper, hat das stärkste Magnetfeld. Und dieses Magnetfeld des Herzens ist torusförmig und hat wiederum einen Durchmesser von ungefähr 9 Metern. Also muss man dazu sagen, wenn ich solche Zahlen in den Raum werfe, das ist das, was wir gemessen haben. Wir dürfen nicht das Gemessene mit der Realität verwechseln. Also wir haben jetzt 9 Meter gemessen und jetzt sagen wir, das ist 9 Meter groß. Kann aber sein, wir haben eines Tages empfindlichere Messgeräte. Und dann kann man das Feld des Herzens auch in 100 Meter Entfernung messen. Ja, wäre möglich, halte ich für plausibel. Im Moment können wir es 9 Meter messen, deswegen diese Zahl. Aber das ist nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist das, was real ist. Ja, nur unsere Messgeräte sagen jetzt 9 Meter. Aber Feld des Herzens 9 Meter Durchmesser, wenn wir uns physisch begegnen würden, da haben wir uns noch nicht mal die Hand gereicht, da haben sich unsere torusförmigen Magnetfelder des Herzens schon durchdrungen, haben Informationen ausgetauscht und das Herz weiß schon viel mehr über dich, bevor wir überhaupt ein Wort miteinander gesprochen haben. Ja, und wenn mir noch was zum Torus einfällt, dann bauen wir das mit ein.
Wir wollen ja auch heute nicht die Experten für den Torus werden, sondern es geht ja darum, einfach den Überblick zu verschaffen und dass man so ein bisschen auch nachvollziehen kann, worum es dir geht. Und ich denke, das ist schon ganz gut gelungen. Zumindest bei mir ist der Groschen gefallen. Mhm. Wir haben auch in der heiligen Geometrie den goldenen Schnitt, den auch Grafiker anwenden, um harmonische Bilder zu kreieren oder Seiten zu designen und so weiter. Mhm. Das ist ein Teil, der auch im menschlichen Körper vorkommt. Und wo siehst du den überall?
Ich nehme mal hier ein Lineal zur Hand. Also Dreieck aus dem Geometriekurs. Und wir haben hier eine Strecke. Die hat irgendeine Länge. Wenn ich diese Strecke in der Mitte teile, dann habe ich das Verhältnis 1:1. Aber das hier ist 1:2. Also das ist ja das Doppelte. Ich habe es in der Mitte geteilt, haben wir zwei Teile. Das zur Gesamtlänge ist das Doppelte. Jetzt können wir fragen, ich kann das irgendwo teilen. Ich kann dieses 1:2 Verhältnis auch auf einer Seite machen. Also 1 und hier zwei Teile. Dann habe ich es bei einem Drittel geteilt. Dann ist das 1:3 oder 2:3. Aber jedes Mal ist es so, dass das Verhältnis von den beiden Teilstrecken das eine ist und das Verhältnis von der längeren Seite zur Gesamtlänge ein anderes ist. Und wir fragen, das ist erstmal eine mathematische Frage, wo muss ich hingehen, damit das Verhältnis von kurzer Strecke zur langen Strecke das gleiche ist wie lange Strecke zur Gesamtlänge? Das ist halt, muss man sich einfach merken, ist eine komische Definition, hat aber ein paar Konsequenzen. Wenn wir diesen Punkt finden, der ist bei 0,618, 03398, also ungefähr 2/3. Oder wenn das hier 1 Meter lang ist, die lange Strecke, dann ist das hier 0,618, also 61,8 Zentimeter oder 1,618 Meter lang. Und das Interessante ist, dass der goldene Schnitt sowas wie ein lineares Fraktal bildet, nämlich das zu dem ist wie das zu dem, dann teilt sich das wieder im goldenen Schnitt, wieder im goldenen Schnitt, wieder im goldenen Schnitt, wieder im goldenen Schnitt, wieder im goldenen Schnitt. Ja, das ist, ich zeige es noch an einem anderen Beispiel, wieder an unserem Fünfeck, gehen wir ein Stück weg. Dann haben wir die Gesamtlänge, ist das auf dem Bild drauf?
Ja.
Diese Gesamtlänge wird hier im goldenen Schnitt geteilt. Also kurze Strecke, lange Strecke. Mhm. Oder lange Strecke wird hier im goldenen Schnitt geteilt, dann ist das kurze Strecke, lange Strecke. Oder das ist gleichzeitig kurze Strecke, lange Strecke. Lange Strecke, kurze Strecke. Lange Strecke, kurze Strecke. Der goldene Schnitt im Fünfeck ist unendlich oft, das ist ganz, ganz massiv da drinne. Es schachtelt sich vom Großen bis ins ganz Kleine. Und jetzt habe ich zwei Werkzeuge dabei. Wo sitzt ihr? Das eine, oder es sind beides Varianten des goldenen Circles. Das ist ein Circle, der hat hier ein Langloch. Und ich kann hier den Drehpunkt verschieben von diesem Circle. Wenn ich den aufmache, ja, dann habe ich zwei Enden, einmal hier und einmal hier. Mhm. Und ich habe das jetzt so eingestellt, dass das im Verhältnis des goldenen Schnittes steht. Das ist die lange Strecke und das ist die kurze Strecke. Jetzt nehmen wir den menschlichen Körper und messen die Länge von dem Knochen von meinem Zeigefinger. Das ist die kurze Strecke. Drehen wir das rum, dann erhalten wir die Länge des nächsten Knochens. machen wir das ein bisschen größer und sagen, das ist jetzt die kurze Strecke. Drehen das rum. Dann ist das hier die lange Strecke bis zum Handgelenk.
Ja, genau. Mhm. Ja.
Und jetzt ist der Circle zu klein. Dann nehmen wir einen anderen Circle. Der macht im Prinzip das Gleiche. Also wenn ich den aufmache, der zeigt mir immer den goldenen Schnitt an. Und diese Strecke von hier bis hier wird hier im goldenen Schnitt geteilt. Jetzt haben wir den Arm untersucht und dann machen wir das mal so lang. Ich hoffe, das geht noch ins Bild rein. Auf der einen Seite haben wir meinen Ellbogen und auf der anderen Seite meinen längsten Finger, den Mittelfinger. Und wo ist der goldene Schnitt? Da, wo das Handgelenk ist. Also wie ein Fraktal. Kurze Strecke, lange Strecke, kurze Strecke, lange Strecke, kurze Strecke, lange Strecke. Dann geht das weiter in den Arm. Von hier bis hier wird es hier im goldenen Schnitt geteilt. Von oben bis unten sind wir nur goldener Schnitt. Bei mir gibt es jetzt keine Haare, aber ungefähr der Haaransatz wäre hier. Ja, jetzt nehmen wir den Circle und sagen, das ist mein Kinn. Das Ding stellen wir auf den Haaransatz. Was haben wir hier? Die Höhe der Augen. Man hat Untersuchungen gemacht, Rechtecke in unterschiedlichem Maß, also Quadrat bis hin zu einem ganz langen Rechteck, und Menschen gefragt, was finden sie am schönsten? Und die meisten Menschen finden ein Rechteck am schönsten, was im Maß des goldenen Schnittes geteilt ist. Und den goldenen Schnitt finden wir eben in unserem Gesicht, im Körper von oben bis unten. Wir haben vorhin gesagt, bei der Geburt ist der Nabel in der Mitte des Körpers und der Embryo wächst, wird irgendwann erwachsener Körper, und beim erwachsenen Menschen, Körpergröße im goldenen Schnitt geteilt, ist der Nabel. Ich suche dann im Seminar gerne jemand raus, der 1,61 Meter groß ist, weil ich dann nicht rechnen muss, weil dann ist der Nabel bei einem Meter. Ja, wenn du irgendwie 1,61 Meter bist, oder 1,62 Meter. Miss mal, wo dein Nabel ist. Es ist ziemlich genau ein Meter. Es ist bei Damen oder Frauen modern, teilweise sich die Augenbrauen tätowieren zu lassen, um die hervorzuheben. Wenn du die Geometrie anschaust, hast du hier so einen dicken Balken, dann gibt's einen Knick und dann geht das nach unten. Und die Kosmetikerinnen lernen, wie das gemacht wird. Die kriegen dann Schablonen, dann muss genau gerechnet werden, weil Breite der Augenbraue im goldenen Schnitt geteilt ist, wo dieser Knick ist. Ja, das ist, auch da haben wir das drin. Oder ich war bei einer Konferenz von Medizinern und Heilpraktikern, habe einen Vortrag über Geometrie des Menschen gehalten, kommt hinterher ein 74-jähriger Mediziner, der Kieferchirurg, Herr Beutel, ich habe alles falsch gemacht. Ich muss alles umstellen in meiner Praxis, weil er im Studium nie was von goldenem Schnitt gehört hat. Und er hat den Kiefer immer operiert, wie das, dass es halt passt. Kann man machen. Aber er meinte, könnte es sein, dass folgendes Maß goldener Schnitt ist. Ich sag, weiß ich nicht. Können wir nur ausprobieren. Und zwar hast du hier, da ist das Kiefergelenk. Dann geht der Kieferknochen hier runter und hier macht er einen Bogen und dann geht er hier vor. Und dann war die Frage, ist das zu dem hier goldener Schnitt? Was denkst du, was die Antwort ist?
Hört sich plausibel an, ja.
Ist auch. Wir haben dann den Circle genommen, nachgemessen, ist goldener Schnitt. Ja. Auch da, der Mensch wächst nicht zufällig, sondern es gibt diese Geometrie als Hintergrundfeld und der Mensch wächst in dieses Feld hinein. Und es ist jetzt nicht nur, dass man sagen kann, nur der Mensch hat goldener Schnitt. Der Tiger ist ein Raubtier, der hat keinen goldenen Schnitt oder irgendwie so. Völliger Quatsch. Jedes Lebewesen hat goldenen Schnitt. Bei der Biene, Kopf, Körper, dann dieser fette Hinterleib, goldener Schnitt. Ameise, goldener Schnitt. Oder Schmetterling, goldener Schnitt. Tiger, wenn wir den schon haben, ist goldener Schnitt. Pferd ist goldener Schnitt. Alles. Gibt haufenweise Bücher, wo diese ganzen Geometrien von den Tieren drin sind. Die müssen in der Struktur des goldenen Schnittes wachsen, um in Resonanz zu gehen mit der Lebensenergie, damit die Lebensenergie den Organismus versorgt. Ja, wir denken immer, wir als Organismus sind autonom, lebensfähig. Aber das ist eine Illusion. Wir können nicht leben. Ja, nimm den Menschen weg, steck ihn weg von der Erde, dann stirbt er. Weil wir brauchen die Luft. Wir sind eingebettet in das Feld der Erde. Man könnte vielleicht folgende philosophische Idee aufmachen. Es gibt Tiere, die haben genug Energie, um ihre eigene Wärme zu erzeugen. Aber es gibt Tiere, die schaffen das nicht. Oder Insekten. Die gehen in den Winterschlaf. Oder manche Insekten frieren in der Nacht ein. Und morgens, wenn dann die Sonne kommt, wenn es warm wird, dann tauen sie auf und dann fangen sie an, sich zu bewegen. Jetzt könnte man fragen, ist der Schmetterling oder was der Käfer denkbar ohne die Sonne? Ja, ist es wirklich nur der Käfer alleine oder ist Käfer und Sonne ein Organismus? Und dann haben wir also, letzten Endes kann man zeigen, Leonardo hat den Mann mit dem Quadrat gemalt und diese Leonardo-Kugel drumherum. Das eine ist, ich habe gesagt, wir haben Felder bis zu 40 Metern. Du hast ja auch gefragt, wie kann man das messen? Du gehst spazieren im Park, da hast du einen Teich und auf dem Teich ist eine Ente. Ja, die Ente schwimmt und du schleichst dich ran. Und du kannst noch so leise sein, irgendwann wirst du die äußere Schale von ihrem Feld durchdringen. Ja, du könntest auch hingehen, wenn du die sehen könntest, dann wirst du mit dem Finger so reinstecken und die Ente wird sie sich rumdrehen oder losfliegen, weil du plötzlich in ihrem Feld drinne bist. Du gehst in der Stadt, weiß ich nicht, spazieren, einkaufen. Hinter dir schaut dich jemand an und sagt, ich kenne den irgendwoher. Oder was weiß ich, ja, da sind 100 Menschen hinter dir. Aber in dem Moment, wo er dich anschaut und Kontakt aufnimmt, du bist nicht so schnell, das zu realisieren. Nur irgendwas in dir sagt, ah, da guckt mich jemand an. Du drehst dich rum und schaust demjenigen in die Augen, der dich angeguckt hat.
Wir kennen das ja auch von der Autobahn, wenn jemand aus dem Fenster rüberschaut. Das merken wir ja auch. Also das ist ja nicht unbedingt, muss nicht mehr, das Sichtfeld, ja, könnte sein, aber...
Ist das gleiche Prinzip, genau. Du merkst, ich werde angeguckt. So, du guckst mich an. Ja, oder du siehst einen Autofahrer vorne und weißt, der blinkt demnächst. Ich weiß das. Ich fahre mal lieber zur Seite. Und dann gehst du zur Seite. Und der, solche Sachen. Also die Felder sind viel, viel größer, als wir das sehen. Und wir kommunizieren die ganze Zeit. Das ist nur ausgeblendet in unserer Kultur, aus bestimmten Gründen. Wer auch immer das gemacht hat, lass mal weg. Aber wir sind nicht denkbar ohne das Feld. Und jetzt nochmal, Bewusstseinsentwicklung. Alle Lebewesen haben ein Torusfeld. Und je größer sie sind, desto mehr Energie können sie durchleiten und können beginnen, ein eigenes Sonnensystem, sagen wir mal, zu erschaffen. Wir haben so ein bisschen über das Herz gesprochen. Wenn wir das Planetensystem anschauen, haben wir gesagt, die Kugel, der erste Kreis in der Geometrie, wo das Äußere sich im Inneren widerspiegelt, die Planetenkräfte haben eine Widerspiegelung im Organismus. Und man kann zu jedem Planeten ein Organ zuordnen. Welches Organ ist dem Herzen zugeordnet? Die Sonne. Wo wir auch gesagt haben, das wird uns warm ums Herz. Und je nach Entwicklungsgrad kannst du so viel Energie durchleiten, dass dein Herz beginnt, selber Wärme zu produzieren. Dass du dann nicht mehr kaltblütig bist oder Kaltblüter, sondern ein Warmblüter. Ja, das im Menschsein sagen wir das auch manchmal, das ist ja ein kaltblütiger Mensch. Oder der handelt kaltblütig. Und jemand, der warmblütig ist, sagt man so nicht, aber der ist, das ist ein weicher Kerl. Aber der ist viel, viel besser, weil er eben fühlen kann und das Herz entwickelt ist. Also je integrierter oder je komplizierter, stärker ein Organismus ist, desto mehr kann der sich weiterentwickeln. Ja, man könnte, werden alle Astronomen aufschreien, wir haben die Sonne, dann haben wir die Planeten und von innen nach außen haben wir immer mehr Monde. Und der Planet, wir denken, also wir projizieren unser Denken in den Planeten hinein. Früher hat man nicht gewusst, dass die Erde innen warm ist. hat die Sonne angeschaut und hat gesagt, da muss ein großes Kohlenfeuer brennen, weil man nur Kohlenfeuer kannte. Dann hat man Kernkraft kennengelernt. Heute rechnet man alles mit Kernkraft und sagt, da ist Kernkraft drin, Fusion und das Modell, dann funktioniert das. Es hat aber noch niemand in die Sonne reingeguckt. Es hat auch noch niemand in die Erde reingeguckt. Wir wissen nur, wenn wir tiefer gehen, wird es wärmer. Aber ob dort wirklich Fusion stattfindet, das wissen wir gar nicht. Ja, wahrscheinlich, oder nicht wahrscheinlich, in meiner Welt, ist der Planet ein Lebewesen, der ganz viel Lebensenergie durchleitet und natürlich ein ganz anderes Herz hat, ganz viel Energie auskoppeln kann und dadurch Wärme entzündet. Wir haben weiter außen die Planeten, Jupiter und Saturn zum Beispiel, die geben mehr Licht ab, als sie erhalten von der Sonne. Die reflektieren nicht bloß, sondern die erzeugen das Licht selber. Die sind aber auch ein bisschen größer. Die haben noch mehr Materie angesammelt, noch ein größeres Torusfeld. Und jetzt könnte man eine Geschichte schreiben aller 100.000 Jahre oder 1 Million Jahre oder so, passiert ein besonderes Phänomen. Ein Planet aus der aus dem Feld der Sonne wandert, verlässt die Sonne und bildet sein eigenes Sonnensystem, nimmt seine Monde mit. Und alle Planeten rutschen weiter nach außen, werden größer, bilden dann die Möglichkeit, eigene Sonnen zu bilden und irgendwann auch rauszuwandern. Völlig abgefahren, aber ist ein schönes Bild. Ja, also der Torus ist immer da und in der Mitte dann das Herz, die Lebensenergie und die belebt den ganzen Organismus. Jetzt waren wir vom goldenen Schnitt wieder zum Herzen gekommen. Ich weiß gar nicht mehr warum.
Da kommen wir im dritten Teil, kommen wir da gleich intensiver drauf.
Genau. Aber noch was zum Torus und Geometrie und goldener Schnitt. Ich habe das erläutert bei dem Torus. Der Baum nimmt die Nährstoffe aus dem Boden auf und bringt sie nach außen. Die Geometrie zeigt aber, dass die Felder immer in zwei Richtungen laufen. Ein Torusfeld geht so rum und ein Torusfeld geht so rum. Wenn du zum Beispiel das geheime Leben der Bäume von dem Wohlleben, heißt er, glaube ich, was relativ bekannt ist, liest oder hörst, der beschreibt dann, wir sagen jetzt hier, der Baum nimmt die Nährstoffe aus dem Boden, aber eigentlich macht er einen Tauschhandel mit den Bakterien im Boden. Die Bakterien liefern dem Baum Nährstoffe, der nimmt die Nährstoffe hoch, verbrennt die oben an der Sonne und erschafft Zucker und liefert dann den Zucker runter an die Bakterien und macht einen Tauschhandel. Ich gebe dir Zucker und du gibst mir dafür Mineralien. Das heißt, wir haben in dem Baum einen Torus, der so läuft, mit den Mineralien, und der Zuckerkreislauf geht dann genau so rum, entgegengesetzt. Und wir haben immer einen so rumlaufenden und einen so rumlaufenden Torus. Und wenn diese Energien sich bewegen, wir sehen es im Wasser, sobald sich das bewegt, beginnt sich das zu wirbeln. Und wenn wir die Wirbelstruktur anschauen, man könnte jetzt hier in dem Torus zum Beispiel einen Tannenzapfen reintun. Und dann würdest du sehen, dass von dem Tannenzapfen die Kurve sozusagen von dem Rand weitergeht nach außen, würde auch ein Torus bilden. Und die Lebensenergie spiralisiert sich dort. Und wir sehen das an der Oberfläche des Tannenzapfens in Spiralen, die einmal so rumlaufen und einmal so rumlaufen. Ja. Und wenn du jetzt einen Tannenzapfen nimmst und du zählst, wie viel Samen sind das in der einen Richtung, wie viel Samen sind das in der anderen Richtung, kommst du auf zwei Zahlen aus der sogenannten Fibonacci-Reihe. Können wir gleich erklären. Aber das Verhältnis dieser beiden Zahlen zueinander ist das Verhältnis des goldenen Schnittes. Also das Wachstum von dem Tannenzapfen folgt dem goldenen Schnitt. Diese gleichen Spiralen haben wir in der Sonnenblume. Die haben wir in der Erdbeere, im Ananas, in allen möglichen Zapfen. Und wo haben wir es noch? Ananas, Erdbeere, Tannenzapfen, überall. Pflanzliches Leben. Aber schau dir mal einen Fisch an. Ja, man könnte jetzt sagen, es ist ein schwimmender Tannenzapfen. Wenn du anschaust, wie die Schuppen wachsen auf der Oberfläche von dem Fisch, hast du eine Spirale, die so lang geht und eine Spirale, die so lang geht. Die Winkel sind unterschiedlich und es ist ein Torusfeld. Dann dachte ich, ich habe es verstanden. habe ich eine Schlange gesehen. Die Schlangenhaut. Eine Spirale so lang, eine Spirale so lang. Wir haben also ein Grundprinzip und die Natur variiert das. Mal zieht es das in die Länge, mal schrumpft das, je nachdem, wie die Geometrie verwendet werden muss. Ja, beim Torus haben wir Stiel und Blüte oder eben Mund und After. Und für die Pflanzenfresser brauchen wir einen längeren Magen und für die Fleischfresser einen kurzen Magen und einen kurzen Durchlauf. Ja, das ist, Grundprinzip ist gleich, wird nur so variiert oder so variiert. Und dann siehst du schon, also die Geometrie mit den Spiralen, wenn wir sie bei den Tieren und bei den Pflanzen finden, ist es ein höheres Ordnungssystem als Unterscheidung etwas, was nur in den Pflanzen ist oder was nur in den Tieren ist. Auch wenn du ein V anschaust oder ein Foto von dem V, diese Augen auf dem V, wenn der so einen Fächer aufklappt, das sieht aus wie eine Sonnenblume. Eine Spirale geht da lang, eine Spirale geht da lang. Und ich habe ein Foto von einem Orang-Utan mal gefunden. Da siehst du den Finger und auf dem Finger sind so Härchen drauf. Und die Anordnung der Härchen, es sieht aus wie ein Tanzapfen. Eine Spirale da lang oder eine Spirale da lang. Also auch da, die Natur schafft das, dieses Grundmuster immer noch ein bisschen zu verfeinern, zu verkomplizieren, aber es lässt sich immer auf die gleiche Grundstruktur zurückführen. Auch eben bei uns, da bin ich noch am Forschen, aber ja. Wo ich gefunden habe, zum Beispiel im Brustraum, die Muskeln zwischen den Rippen, da gibt es eine Richtung so rum und eine Richtung so rum, die sind kreuzförmig angeordnet.
Ja.
Ich laufe auch als Tanzapfen durch die Welt, also eine Spirale so lang, eine Spirale so lang. Das ist die Grundform des Lebens. Und da siehst du dann auch, dass also die Spiralwinkel zueinander haben was mit dem goldenen Schnitt zu tun. Und dann haben wir den Torus, der sich wiederum mit dem goldenen Schnitt verkoppelt. Und ohne das jetzt auszuführen, aber wir haben im ersten Teil über die Fischblase gesprochen. Der goldene Schnitt entsteht schon in der Fischblase, im allerersten Schöpfungstag. Wenn wir aus dem Kreis zwei Kreise machen, da wird schon das Maß des goldenen Schnittes mit erschaffen.
Und wenn Leute dann krank werden, dann gerät eventuell auch die Geometrie durcheinander. Oder was hast du da schon irgendwelche Beobachtungen machen können?
Nee, nicht zwingend. Also eins muss man dazu sagen, was oft so als Vorwurf kommt oder was als Frage kommt mit der Geometrie, die ist ja so exakt, aber wie sieht das, der Mensch ist ja nicht exakt. Wir sagen, diese Hände sind symmetrisch, aber wenn wir sie übereinander legen, sind sie eben nicht symmetrisch. Wenn du Schuhe kaufen gehst, weißt du, ich muss es mit dem linken Fuß anprobieren, weil der ist größer als der rechte oder
umgedreht. Ja, richtig.
Ja, schaust einen Leonardo an oder wir Männer, wenn du das nächste Mal vor dem Spiegel stehst, schau dir mal deine Hoden an, die sind unterschiedlich hoch. Da gibt's eine Unsymmetrie drin. Ja, irgendwann war ich damit wir jetzt nicht über Männer reden, bei einer Messe und dann kam eine Frau an und meinte, ja, meine Brüste sind auch unterschiedlich groß. Ich habe sie mal gebogen. Also es gibt eine grundsätzliche Unsymmetrie im Körper drin. Oder nimm dein Gesicht in den Computer, halbier das, spiegel das, da kommen zwei Gesichter raus.
Mhm, ja.
Es gibt immer mal Artikel, Wissenschaftler haben das perfekt harmonische Gesicht konstruiert. Da ist dann alles goldener Schnitt und alles ganz exakt. Und du schaust das an, das ist, naja, schön, aber auch langweilig. Weil genau da fehlt das Lebendige da drin. Die Unsymmetrie oder der Bruch fehlt in dem Gesicht. Der Bruch macht das überhaupt erst zum Lebendigen, damit die Lebensenergie reinfließen kann. Ja, wenn wir jetzt sagen, ich messe dich, du bist unharmonisch, du fällst raus, ich mache jetzt nur einen Verein der schönen Menschen, das würde nicht funktionieren, weil genau diese Unsymmetrie, der Bruch überhaupt erst das Lebendige ausmacht. Der Leonard Cohen, einer meiner Lieblingsmusiker, hat ein Lied, in dem singt er, there is a crack in everything, so the light comes in.
Hm.
Also es ist ein Riss in jedem Ding, so dass das Licht hineinkommen kann. Und deswegen gehört also die Abweichung dazu. Krankheit ist möglicherweise nicht die Abweichung von der Geometrie, sondern die das System bricht zusammen oder schrittweise zusammen, die Fähigkeit, die Lebensenergie hindurchzuleiten oder das Bewusstsein hindurchzuleiten. Es gab vor einer Weile mal diesen Zika-Virus, wo so gruselige Fotos durch die Welt gingen von Babys, die missgebildet waren, wo so ein Stück Kopf fehlte, die teilweise kein Gehirn hatten oder so. Aber die Harmonie des Gesichtes war immer noch gleich. Dieser Bauplan war erhalten. Also das sagt alleine nichts aus. Ja, oder manchmal, wenn du beim Thema Narzissten bist, da hast du vielleicht schöne Menschen. Aber das, was die Seele ist, ist nicht zwingend das Schöne. Da ist nur der Körper ist schön, aber die Seele ist nicht immer da, das Schönste. Also so pauschal kann man es nicht sagen. Wir sollten den Fehler nicht machen, von der Schönheit eines Körpers zu schließen auf die Schönheit der Seele oder auf den Einklang mit dem Bauplan oder
so. Das ist klar. Ja. Jetzt haben wir den zweiten Teil auch schon recht gut gefüllt. Mhm. Und im dritten Teil gehen wir gleich mal auf das Herz ein an sich. Da bin ich auch sehr gespannt, was du dazu zu sagen hast, was da so deine Ansichten sind. Und gibt es noch irgendetwas, was du in den zweiten Teil noch hinzufügen möchtest?
Ich würde es irgendwie noch rund machen wollen. Also wenn wir mal 5 Minuten so ein Gesamtbild formen.
Gerne, gerne.
Also wir haben ja jetzt die Geometrie angeschaut und dann immer wieder zum Leben geschaut. Und 2 Sachen, die mir noch zum goldenen Schnitt einfallen. Die DNS hat man in 50er Jahren entdeckt, wie die geometrische Struktur ist, hat geschaut, wie sie innerlich aufgebaut ist. Und die Dicke des DNS-Moleküls im Vergleich zur Höhe, was eine Spirale ist, also wie hoch ist es, bis es einen Umlauf ergibt, ist goldener Schnitt. Oder wenn du in die DNS-Spirale von oben reinschaust, das ist ein Fünfeck beziehungsweise ein Zehneck. Man kann über Zahlen Qualitäten noch reden. Da könnte man wieder eine Stunde erzählen. 6er-Strukturen haben was mit kristallinen Strukturen zu tun. Also Kristalle zum Beispiel. Oder bei der Bienenwabe, dieses Sechseck ist die perfekte Deckung der Fläche. Das gibt mir keine Möglichkeit, aus der Fläche rauszukommen. 5er-Strukturen, damit kann ich keine Fläche machen. Das ist unmöglich, mit reinen 5 Ecken eine Fläche zu parkettieren. Du kannst im Baumarkt, kannst mal Spaß machen, ich möchte gerne 5-eckige Fliesen haben. Mal gucken, wie sie reagieren. Ich habe es selber noch nicht gemacht. Warum gibt es keine 5-eckigen Fliesen? Weil das nicht geht. Aber 5-eckige Muster strahlen nach außen aus. Fast alle Blumen sind 5-eckig. Fast alle Tiere haben was mit der Zahl 5 zu tun. Oder eben bei Menschen, wenn wir wieder hier sind, drehen wir es mal rum, wenn wir jetzt nur das Kleine nehmen, so, dann ist das hier die Füße, das sind die Arme und das ist der Kopf. Und jetzt haben wir gezeigt, wie geometrische Muster, der goldene Schnitt, sich nach außen fortpflanzt. Beim Arm, der Oberarm, übrigens, wenn man den querschneiden würde, ist ein Dreieck. Das ist nicht rund, sondern der ist dreieckig. Wie so ein Baum faltet sich das auf in 2 Äste oder 2 Knochen, dann faltet sich das auf in der Hand in 5 Finger. Und die 5 Finger sind wie bei einem Fraktal von dem großen Fünfeck, was unser Körper ist, eine Widerspiegelung in einem kleinen Fünfeck hier in den Händen oder in den Füßen. Und dann habe ich lange gesucht, bis ich das geknackt habe, weil der Kopf muss ja auch irgendwie mit der Zahl 5 zusammenhängen. Und hier waren wir jetzt auf der Knochenebene. Der Kopf selber hat 7 Öffnungen. Da haut's nicht hin von der Zahl, aber
die Schädelplatten.
Nicht Schädelplatten. Also man muss beim Embryo gucken.
Okay.
Ursprünglich hier und hier gibt es so Quellen, sagen wir mal, wo der Knochen wächst. Das wächst dann zusammen zu einer Platte. Mhm. Aber eigentlich ist es hier eine Quelle, hier, dann gibt es eine hier, hier und eine am Hinterhaupt. Und wenn du von oben drauf schaust, sind es die letzten Knochen sozusagen, die wir haben, sind 5 Stück. Die beiden und der hier hinten. Ja, das ist so auch nochmal das Fünfeck nach oben gedacht. Und da, auch da siehst du, wie der Mensch fraktal gebaut ist. Wir haben gesagt, wie in der Iris sich der ganze Organismus widerspiegelt. Wir haben gesehen, in der Ohrakupunktur, in der Zunge, im Mund, in den Fingern, Handreflexion, Fußreflexion und so, ist immer das gleiche Prinzip. Die DNS, hatten wir gerade gesagt, ist auch goldener Schnitt. Aber diese Spirale, diese Doppelhelix, ist dann nochmal in sich selber spiralisiert, dann nochmal spiralisiert und wickelt sich dann nochmal spiralisiert auf, so dass die verdichtet dann irgendwann das Chromosom gibt. Wenn du diese DNS aufwickelst, ist, glaube ich, 2 Meter lang. Aber es ist Spirale in Spirale in Spirale in Spirale, das ist ein Fraktal. Und man kommt zu der Erkenntnis, alles Leben ist fraktal aufgebaut. Und der Organismus ist auch fraktal aufgebaut. Wir haben den Muskel. Der Muskel besteht aus Muskelfasern und wieder aus Faserbündeln. Und das ist, der Querschnitt ist auch wie so ein Fraktal. Vielleicht kennst du oder die Zuschauer von früher das Apfelmännchen. Das war so, als man die Fraktale entdeckt hat. Die Form, also in mathematische Berechnung, und dann zoomt man rein und dann findet man wieder ein Apfelmännchen. Dann zoomt man rein, findet man noch ein Apfelmännchen. Ja, und beim Muskel hast du ein Faserbündel, dann hast du wieder ein Bündel, wieder ein Bündel, wieder ein Bündel. Das wird immer kleiner. Und das Leben ist eben fraktal aufgebaut. Ja, und das ist was, ist auch ganz wichtig, das zu verstehen. Du kannst an dem Kleinen was ändern und hast einen Einfluss auf das ganz Große. Und das ist nicht, du darfst das nicht so mechanisch denken, wie unsere Physiker oder Chemiker oder Biologen das heute tun. Ja, wir können einfach mal so eine Gensequenz einschleusen in den Organismus. Dann änderst du mathematisch gesehen die Quersumme von der DNS. Du änderst die Resonanzfrequenz von der DNS. Wir wissen überhaupt nicht, was der Mensch überhaupt ist. Also vielleicht... wenn du ein Radiogerät zu Hause hast, sagen wir mal, ja, dann kommt aus dem Radiogerät Michael Jackson oder wie die heute alle heißen, dann schraubst du nicht das Radiogerät auf, um Michael Jackson zu finden, sondern du weißt, Michael Jackson, also das Radio ist der Empfänger für Michael Jackson. Oder jetzt vor deinem Computer, du schaust diesen Film an oder Fernseher, schaust dieses Video an und siehst uns da drin. Aber ich bin nicht dein Computer. Dein Computer ist nur der Empfänger für mich. Und mein physischer Körper bin auch nicht ich. Du kannst den physischen Körper berühren, du kannst ihn umarmen, das kannst du auch mit deinem Geliebten machen, aber eigentlich erreichst du ihn nicht wirklich. Das eigentliche Ich ist was ganz anderes. Der Organismus ist nur der Empfänger für das höhere Bewusstsein. Du kannst natürlich auf einer rein biologischen Ebene leben oder auf so einer tierischen Ebene, wo du nur deinen Trieben und Instinkten folgst. Oder du gehst auf die Suche zu erforschen, was deine Quelle ist, was deine Seele ist, und die zu entfalten und die nach außen zu bringen. Dann ist dein Körper eine Widerspiegelung von dem, was du wirklich bist. Aber das Eigentliche ist viel subtiler. Das ist nicht Zufall, das ist nicht chemisch, mechanisch oder so, sondern das ist göttlich, heilig, was in dir drinne steckt. Und das ist ganz wichtig, weil wir in einer Zeit leben, wo das Göttliche, der Sinn des Lebens immer mehr verdrängt wird, wo es Kräfte gibt, die ein Interesse dran haben, dass das Menschliche weggeht, dass nur noch das Mechanische, dieses Künstliche und so weiter die Kontrolle übernimmt. Aber die Geometrie und das Studium der Geometrie, das Studium der Gesetze führt eben zu dem Verstehen, dass es da einen viel, viel größeren Bauplan gibt. Und ich habe ja gesagt, die Geometrie heißt heilige Geometrie. Manche schrecken da zurück, oh, heilig. Aber wenn du das siehst, die Fraktale, der goldene Schnitt, dieses Fischblase und so weiter, findest du im Großen und im ganz Kleinen. Und in den Atomen, in den Planeten, haben wir jetzt gar nicht gesagt, die Proportionen der Planeten folgen dem goldenen Schnitt und so weiter, führt das irgendwann zu so einem Gefühl des Einsseins, dass alles miteinander verbunden ist, und so ein Gefühl der Heiligkeit, also des Erhabenseins, nicht heilig im Sinne, oh, Kirche, sondern das ist, wow, lässt mich staunen, das ist erhaben, eben wirklich heilig, was da geschieht im Universum. Und es gibt einen großen, göttlichen, bewussten Bauplan, der sich hier vollzieht, und es gibt Kräfte, die uns da wegziehen wollen. Und jeder Mensch kann für sich selber entscheiden, besinnt er sich wieder auf seine Quelle, besinnt er sich wieder auf sein Herz, auf den Ursprung des Bewusstseins und handelt da heraus. Und da würde ich vorschlagen, dann machen wir die nächste Sendung, wo wir über das Herz reden, weil das ist ganz wichtig zu verstehen, eben was wir für Wesen sind, dass wir das Herz haben, dass wir die Möglichkeit haben, dorthin mit unserem Bewusstsein zu gehen und die Welt zu verwandeln.
Wenn jetzt jemand neugierig geworden ist, zum Thema Geometrie mehr zu lernen und sagt, oh, das hört sich ja schon irgendwo alles schlüssig an, ich möchte mich da weiterbilden. Wie kann er dich erreichen und was bietest du überhaupt da an Seminaren oder Vorträgen? Wie läuft das?
Ich mache Vorträge, Seminare und Reisen. Und der eine Einstieg ist pythagoras-institut.de. Das ist meine Internetseite. Da habe ich ein paar Texte zur Geometrie, zum Herzen und so weiter. Und dann kannst du auf Termine klicken. Dort findest du meine Seminare. Ich habe auch meist Videos hinterlegt, wo ich erkläre, was in den Seminaren geschieht. Da kannst du einen Geometriekurs besuchen. Da zeichnen wir. Und wie du hier schon gemerkt hast, wir werden zeichnen und philosophieren. Also wir werden da ganz tief reingehen. Du kannst Herzkurse besuchen. Oder du gehst auf Shop und da findest du meine Bücher, meine DVDs, den Goldenen Zirkel findest du, Zeichenmaterialien, Lehrtafeln, die ich entwickelt habe, um die Geometrie zu verstehen und so weiter. Oder du gehst auf andreas-beutel.de, dort unter Videos, da findest du ganz viele Videos, die ich verlinkt habe mit allen Interviews und so weiter.
Dann schon mal vielen Dank für den zweiten Teil und ich freue mich dann gleich auf den dritten Teil, der für sich, der miteinander zu tun hat, aber auch für sich ein bisschen steht, das Thema Herz. Bis gleich.
Bis gleich.